you. Foolish house without your knowledge. Ever since you noticed darkness, same time that you left for college. Now people's doors don't swing so wide. Hangers on outside. Keep a special, keep all your friends. Sliver for yourself.
Mit meinem Lieblingslied. Table Talk. Brent, thanks so much for being here. We're going to hear him one more time at the end. Aber jetzt zum Finale. Seid ihr bereit für die Debatte? Alle Drogen zu legalisieren. Ihr habt jetzt die Chance abzustimmen, bevor es losgeht. Was ist die Haltung im Saal? Seid ihr dafür oder dagegen, dass alle Drogen legalisiert werden? Nachdem ich alle nach vorne geholt habe, ist die Abstimmung vorbei. Das müsst ihr denn die Leute fragen. Hier geht es darum, alle Drogen zu legalisieren. Seid ihr bereit für das Team Pro? Bitte begrüßt mit mir Philine Edbauer. Sie ist Aktivistin und Gründerin von My Brain, My Choice. Bitte begrüßt den Physiker, YouTuber und Hobbysoziologen Morph. Und bitte begrüßt die Politikwissenschaftlerin und Co-Gründerin von Ungleichheit.info, Martina Linatas. Und dann haben wir uns gedacht, wer könnte denn Kontra geben zum Thema alle Drogen legalisieren? Ich glaube, dafür braucht es ein Dreamteam, ein Best-of, um dagegen halten zu können. Wir fangen natürlich mit dem Co-Host des Abends an. Friedrich Küppersbusch sagt wieder Kontra. Die ehemalige Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Alena Büchs, die bisher alle Debatten gewonnen hat, sagt ebenfalls Kontra. Und zu guter Letzt Rhetoriker, Podcaster, Schauspieler und Aktivist, Autor Matthias Renger ist nochmal da. Kein Aktivist. Ich bin gespannt, wie das Ergebnis ist. Haben wir ein Ergebnis? Eine Minute ist zu lang. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass nicht alle Drogen gerade in der Pause konsumiert haben, weil das wäre schlecht, glaube ich, für die Aufmerksamkeit. Und wir haben das Ergebnis zur Haltung zur Haltung in diesem Saal zur Legalisierung aller Drogen. Für Pro haben 43% abgestimmt, Contra haben 57% gesagt. Das ist die Ausgangslage. Wir fangen mit dem Pro-Team mal wieder an. Jeweils 3 Minuten des Eingangsstatements. Bitteschön. Die Zeit läuft.
Der meiste Drogenkonsum ist für die Öffentlichkeit unsichtbar. Der illegale Markt funktioniert für die meisten Konsumierenden so unkompliziert gut, dass man wenig Druck hat, sich für Änderungen zu engagieren. Was aber ganz konkret nervt, sind die fehlende Verlässlichkeit von Qualität, die teils schwer schädigenden Streckungen und man kennt die Dosis nicht. Man geht Risiken ein, die mit dem unkontrollierbaren illegalen Markt kommen, aber nicht von den Drogen selbst. Diese Debatte heute zur Frage, alle Drogen legalisieren, ist schon ein Erfolg für die Sichtbarkeit der Argumente vor dem Hintergrund des immer noch enorm großen Stigmas. Wir brechen das Tabu heute weiter, über diese Frage zu sprechen. Es ist Zeit für Offenheit, es ist Zeit für Solidarisierung mit den Konsumierenden aller illegalen Drogen. Wir auf der Pro-Seite sind darauf vorbereitet, unsere Argumente und Vision darzulegen und damit zu einer Vertiefung der Debatte beizutragen. Aber wir möchten auch gewinnen. Denn es geht um was. Es geht um unsere Innenpolitik, die Rolle von Polizei und Staatsanwaltschaften. Es geht um Gesundheitspolitik, um Sozialpolitik. Es geht um Wirtschaftspolitik und Sparpolitik. Es geht um evidenzbasierte Aufklärung, die Menschen in der Risikoabwägung stärkt, statt Verhalten moralisiert. Es geht darum, niemanden zurückzulassen, auf niemanden herabzuschauen, der die phasenweise oder länger Schwierigkeiten mit Drogen, Ausgrenzung und der Justiz hat. Es geht darum, Eltern und Angehörigen von drogenabhängigen Menschen und die Menschen selbst nicht zu beschämen, sondern strukturelle Probleme zu benennen und sich für konkrete Lösungen einzusetzen. Es geht um internationale Verantwortung, um gesellschaftliche Verhältnisse, um Ungleichheit. Es geht um Repression und die wachsende Erkenntnis darüber, dass die Drogenpolitik der Strafverfolgung gegen Konsum und gegen den Handel nicht funktioniert. Es ist ein menschliches Verlangen, mit dem Bewusstsein zu experimentieren. Und es gibt unterschiedliche Motivationen, unterschiedliche Drogen zu unterschiedlichen Zwecken in unterschiedlichen Situationen zu nehmen. Gute, unvergessliche Zeit mit Freundinnen, den Kopf vom Alltag abschalten, den Kopf vom Stress pausieren, Spaß, Neugier, die Linderung von emotionalen und körperlichen Schmerzen, Selbsterkenntnis, Selbstreflexion, Leistungssteigerung, Teilhabe an Kultur, Ritualen, Spiritualität, Religion. Die jetzige Politik hilft Konsumierenden aller Substanzen, Konsummuster und Motivationen nicht, mögliche Risiken und Schäden zu reduzieren, sondern setzt sie vermeidbaren Gefahren beim Konsum aus und setzt ihnen die Strafverfolgung in den Nacken. Die Drogenbekämpfung oder der Drogenkrieg wird in Deutschland lieber Drogenbekämpfung genannt, ist aber im Prinzip nichts anderes, ist eines der zentralen Beschäftigungsfelder der deutschen und internationalen Justiz. Es nervt, es ist unnötig, es ist kontraproduktiv.
Vielen Dank, Feline. Team Contra mit dem ersten.
Matthias. Super, Thilo, das Image ist wieder hergestellt. Erst wenn du hier machen kannst im Admiralspalast, was du willst, dann diskutieren wir über AfD-Verbot und dann nächste Debatte alle Drogen erlauben. Wenn wir jetzt nachher noch sozialistische Lieder singen wie letztes Jahr, dann ist jedes Klischee erfüllt. Ich habe auch hier Fragen an die Genauigkeit der These, an die Position. Ich möchte nicht mit eurer Seite tauschen, weil ihr unter einem starken Beweisdruck steht. Ihr müsst darstellen, dass die Legalisierung aller Drogen weniger Schäden verursacht als eine starke Regulierung, die dann natürlich mit Illegalität und auch mit Konsequenzen bei Verstoß arbeitet. Aller Drogen. Also erstmal zum Kern dieses Problems, das ich damit habe, ist, dass der Zugang zu, ich nenne sie jetzt Hop- oder Top-Drogen, damit einfacher wird. Und ich meine mit Hop- oder Top-Drogen, das sind welche, die man nicht mal ausprobiert, ob die einem schmecken, ist zur Pizza jetzt Heroin besser oder Mescalin. Das sind Drogen, die man nimmt und dabei sofort krasse Schäden haben kann. Dass das leichter zugänglich wird, ich finde das sehr schwer von der Hand zu weisen auf eurer Seite. Missversteht mich nicht, das ist kein extra Blödstellen. Ich verstehe die Position tatsächlich nicht ganz. Was genau wollt ihr? Geht's um die komplette Legalisierung aller Drogen für alle? Also auch für Kinder? Weil wenn nicht, also dann stellt sich sofort die Frage, warum nicht? Also da muss ja irgendwo, wenn ihr sagt nein, schon eine Regulierung vorgesehen sein. Regulierung ist offensichtlich nicht so verkehrt. Ihr werdet sicher auch Regulationen mit Konsequenzen bei Verstoß dagegen wollen. Und das ist dann für mich wirklich die zentrale Frage an eure Position. Jede Droge ist ja komplett anders zu beurteilen. Bei Gras zum Beispiel verstehe ich, wenn als Argument in der Debatte verwendet wird, es gibt andere Länder, die gute Beispiele sind. Haben wir ein gutes Beispiel aus einem anderen Land, das alle Drogen legalisiert hat? Wenn die Antwort darauf ja lauten sollte, und ich erwarte, dass das ja jetzt gleich beim Hin und Her oder vielleicht bei einer eurer Eröffnungen schon kommen wird, dann haben wir darauf schon Antworten und Einwände. Ich freue mich darauf, wenn das kommt. Also, ich nutze gar nicht mal die kompletten 3 Minuten. Das ist das, was ich habe vor allem Fragen, ganz große Fragen an diese Position.
Super. Sehr schön, Matthias. Das gab's auch noch nicht, dass die Zeit immer noch übrig ist. Nicht schlecht. Es geht weiter mit Team Pro. Ja? Bitte begrüßt Morf.
Moin. So, ich würde mal ein bisschen derailen. Ich sage, die ganze Debatte ist eigentlich so ein Stellvertreterkrieg um die Menschenwürde. Und der Staat typischerweise nimmt so eine Rolle ein, von wegen, er muss dafür sorgen, dass Arbeitsmaterial zur Verfügung steht für Kapitalinteressen. Und eins der wichtigsten Konstrukte, um das zu schaffen, ist natürlich die Sache mit der Herrschaft. Und ihr wisst alle, der Staat ist das mit dem Gewaltmonopol. Also eins von diesen Sachen ist Justizsystem. Das ist im Wesentlichen eine große Behörde, ne? Und die große Behörde, die ist extrem überlastet. Das wissen wir eigentlich alle. Und aus der Sicht des Staates könnte man annehmen, es handelt sich dabei um was Schlechtes. Aber aus der Sicht der Behörde ist das eigentlich was Gutes. Warum? Stellt euch die Behörde einfach mal vor wie so ein Organismus, der leben will, ne? Und der verstoffwechselt Informationen zu anderen Informationen und dabei ist seine Nahrung das Budget, was er vom Staat kriegt, ne? Und das entscheidet im Wesentlichen der Staat anhand der Performance, ne? Und die wird er bewerten mit Fallzahlen. Das ist oberflächlich. Und wenn ihr euch jetzt fragt, okay, so ein Lebewesen hat ja eigentlich kein Interesse daran, seine Nahrungsquelle zu zerstören, warum sollte eine Behörde eigentlich Interesse daran haben, die Ursache für die Fallzahlen zu verringern, ne? So, und jetzt ganz konkret beim Thema illegale Drogen. Drogenkonsum ist eine anthropologische Konstante, ne? Da braucht man eigentlich, also das ist Fakt. Und wir drücken uns auch permanent gegenseitig eigentlich Buttons, wenn wir zum Beispiel miteinander schlafen. Aber es ist auch so, dass wir unsere Sinne einfach genießen. Und ja, wenn es uns scheiße geht, dann lenken wir uns ab oder wir betäuben uns, ja. Und selbst in Ländern, wo Todesstrafe auf Drogendelikte ist, gibt's trotzdem Drogenkonsum, ne? Ich würde also vermuten, egal wo man hinguckt, wir finden Drogenkonsum. Und diese Aufgabenstellung hat die Behörde natürlich. Sie sucht sich einfach Orte aus, wo sie Drogendelikte findet. Sie kann es überall machen, aber die nimmt natürlich die Low-Hanging-Fruits, der öffentliche Raum, ne? Nicht da, wo Jura studiert wird und das Koks einfach so rumliegt und auch nicht da, wo die Kinder von den Behördenchefs arbeiten oder so. Generell würde ich sagen, wenn sich Behördenchefs und Ministerien und so und Polizeichefs hinstellen und sagen, wir brauchen noch mehr Polizei, wir brauchen mehr Kontrollen. Bei Rüstungslobbyisten würde niemand auf die Idee kommen, wir brauchen mehr Sicherheit. Ach so, das liegt da bestimmt daran, dass die an Sicherheit interessiert sind. Nein, sie ernähren sich von Furcht und das ist in ihrer Industrie, ne? Und die Behörden haben dasselbe Ding mit den Fallzahlen. Es ist also so. Wir sind deswegen nicht verwundert, ne? Und im Übrigen, falls ihr das mal hören wollt, ich sag's euch, im Deep Learning nennt man das Reward-Hacking und Alignment-Problem. Nur damit ihr es mal gehört habt. Wir sollten deswegen nicht verwundert sein und ich würde behaupten, unser System ist im Moment überhaupt nicht daran interessiert, die gesellschaftlichen Missstände zu bekämpfen. Und ich würde sogar noch weitergehen und sagen, es ist vom Design her nicht dazu in der Lage, die Missstände so zu bekämpfen, wie es das möchte. Und illegale Drogen und Drogenkriminalität ist eigentlich eine Beschäftigungstherapie für die Behörden. Wer sich also für Drogenverbote ausspricht, glaubt erstens an die Herrschaftsgeschichte des Staates. Die würde ich anzweifeln. Und ich würde auch sagen, alle Drogenverbote geschichtlich sind grundsätzlich nur ein Tool gewesen, um bestimmte Menschengruppen zu diskriminieren. Des Weiteren würde ich sagen, was Verbote überhaupt nicht schaffen, ist mit Drogen assoziierte gesellschaftliche Missstände zu beheben. Ganz einfach deswegen, weil Drogen gar nicht die Ursache für die Missstände sind. Die Ursache ist natürlich das Ausbeutersystem. Ihr klaut mir meine Zeit. Moment. Eine Sache noch. Wir haben ein Problem mit krankhaften Arbeitsfetisch. Und wir haben verklemmte Doppelstandards, die einfach nur vorgetragen werden von Profiteuren des Ausbeutersystems. Okay?
Vielen Dank, Morf. Morf hat einen YouTube-Kanal, falls ihr den nicht kennt. Alena Büx hat keinen YouTube-Kanal, aber sie ist bisher die Königin der Debatten gewesen.
Ja, dann bin ich ja beide mal der Letzte.
Teil 3. Okay. 3 Minuten
für dich. Ich bin beide mal der Schlussredner.
Hi. Haben wir was miteinander gemacht? Ich freue mich sehr, mit meinen liebsten Debattenpartnern Matthias und Friedrich diese Debatte zu machen. Worüber reden wir hier? Ich muss kurz meinen Arzthut aufsetzen. Also, es geht nicht ein bisschen um Pilze und Partydrogen, ne? Es geht um Heroin, es geht um Crack, es geht um Meth und vor allem geht es um die neuen. Es geht um Fentanyl, es geht um Trunk, die Zombie-Droge, und es geht um Carfentanyl. Das ist 5000 Mal stärker als Heroin. Das ist Top- oder Hop-Droge. Das ist wirklich hartes Zeug. Du nimmst das einmal, du kannst in die Psychose kippen. Oder du kannst eine Überdosis sehr, sehr schnell kriegen, weil Milligramm von Carfentanyl dich schon umbringen kann. Aber ehrlich gesagt finde ich was anderes viel, viel bedenkenswerter. Das baut dir deinen Gehirnstoffwechsel um. Das hijackt deinen Gehirnstoffwechsel, weil die Endstrecke im Gehirn von allen Drogen und allem, was uns Spaß macht, immer dieselbe ist. Das sind die Rezeptoren, die das ausschütten, was uns glücklich macht. Und wenn du diese Art von Drogen nimmst, dann wird Sport, Essen, Kunst, Literatur, Musik, Sex, Liebe, nie wieder so gut wie vorher. Nie wieder. Und ich verurteile niemand, der das in Kauf nimmt und sagt, das sind mir die Kicks wert. Aber wollen wir das als Gesellschaft? Wollen wir mehr davon? Denn es hat nicht nur diese Folge, sondern es hat ja auch Folge für die inneren Organe, Herz und Leber, Psyche, die ganzen Entzugserscheinungen, weil das einfach Sucht Mittel sind und du willst immer mehr. Und davon wollen wir die Verfügbarkeit steigern, das wollen wir normalisieren. Und das Protein wird sagen, hey, es gibt ein super Beispiel, wo das funktioniert hat, Portugal. Ja, die haben alles legalisiert, aber das war vor 20 Jahren, die haben einfach Schwein gehabt. Die sagen jetzt auch, wir müssen das anders machen, neuer Konsum, neue Art von Drogen. Und die haben vorher ganz viel Versorgungsstruktur, Infrastruktur und Prävention aufgebaut. Bei uns kracht das in ein Gesundheitssystem rein, das sowieso total überlastet ist und das wird nicht besser werden mit der alternden Gesellschaft. Kriegen wir das hin? Das bessere Beispiel ist Oregon. Die haben 2020 legalisiert und 3,5 Jahre später alles wieder zurückgenommen, weil die wirklich schlimme Zustände hatten. Die Leute sind wie die Fliegen auf der Straße gestorben. Die Notaufnahmen waren komplett überlastet. Überall harter Drogenkonsum in der ganzen Stadt in Portland. Das Argument ist immer mit der Legalisierung. Wir haben eh die Probleme mit den harten Drogen. Wenn wir sie legalisieren, werden sie weniger. Aber nicht mit den neuen. Die sind so hardcore und sie werden natürlich professionell durchkommerzialisiert werden. Und die Probleme werden größer werden. Und wir haben, weiß Gott, genug Probleme. Das Letzte, was wir brauchen, ist ein ohnehin schon bestehendes noch größer zu machen. Die Energie und das Geld, das wir dafür ohne Zweifel einsetzen müssten, brauchen wir woanders. Danke.
Ich war vorhin zuletzt, das hat seine Richtigkeit. Ich war ja der Dritte.
Stimmt, danke Alena Büx. Die Pro-Seite bietet jetzt Martina Linatas auf.
Ja, es ist halt ein Argument.
Ja, genau.
Deine Zeit läuft.
Danke. Als ich ein kleines Kind war, hatten mein Bruder und ich dieses eine Spielzeug, ein ungefähr so großer, aufgepumpter Robocop, eine Menschmaschine in metallenem Polizeigewand mit diesem Helm mit der roten Brille. Und wenn man da so drauf gedrückt hat, dann hat er gesagt, keine macht den Drogen, keine macht den Drogen. Damit konnten wir damals natürlich als kleine Kinder nicht viel anfangen, aber diese Puppe, die war schon echt mächtig. Anfang der 70er Jahre, lange ehe der Robocop Einzug in unser Zimmer fand, rief Richard Nixon The War on Drug aus. Seitdem denkt die Politik, dass radikale Verbote und Militarisierung das weltweite Drogenproblem lösen würden. Doch es wird nur immer schlimmer. Allein in den letzten 15 Jahren waren es in Mexiko mehr als 300.000 Tote und über 100.000 Vermisste. Der Krieg gegen Drogen führt zu 100.000 Tötungen. Mehr noch, auch Menschenrechte werden zu Grabe getragen. Es kommt zu Racial Profiling, willkürlichen Verhaftungen, Folter, Misshandlung, gewaltsam verschwinden lassen und anderen Menschenrechtsverletzungen. Die ärmsten und am stärksten marginalisierten Bevölkerungsschichten sind dabei am stärksten betroffen. Das ist, worauf niemand Geringeres als Volker Türk, Hochkommissar für Menschenrechte der Vereinten Nationen, verweist. Denn er denkt nicht nur an die Konsumseite. Legalisierung als Antwort? Ja. Kokain, Cannabis, auch Heroin sind genauso globale Güter wie Alkohol, Tabak und Zucker, ob uns das gefällt oder nicht. Wo es eine Nachfrage gibt und die kriegen wir nicht weg. Die war nie weg, die wird nicht weggehen, da gibt es auch ein Angebot. Wenn man Drogen legalisieren würde, wäre der Preis für Drogen ein normaler Marktpreis. Übergewinne für die Kartelle würden entfallen. Der Staat könnte in der Produktion Standards setzen und so die Gesundheit von Menschen schützen und Werbeverbote aufsetzen. Im Handel könnte, wie beim Lieferkettengesetz, die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards eingefordert werden. Und beim Konsum kann der Staat auf Aufklärung und Prävention setzen. Es gibt da nur einen Haken. Uns als Gesellschaft. Es sind unsere Ängste und unsere Unwissenheit, die einer Revolution in der Drogenpolitik tatsächlich noch im Wege stehen. Wir wurden in dem Glauben erzogen, dass wir eine harte Hand des Staates brauchen. Keine Macht den Drogen. Das geht. Aber wir brauchen keine Actionfiguren, die Krieg spielen und hunderttausende Menschen das Leben kosten. Die Menschenrechtsexpertinnen der Vereinten Nationen haben erst letzten Mittwoch herausgestellt, wem diese Zuschreibung von Heldinnen gebührt. Alle unsere Erkenntnisse der letzten Jahre über die wahren und unverhältnismäßigen Auswirkungen des Kriegs gegen die Drogen haben wir dem unermüdlichen Einsatz von AktivistInnen, WissenschaftlerInnen und Initiativen zu verdanken. Eine davon sitzt heute hier in unserem Team. Philine, ich bin dir auch weit über diese Debatte hinaus so dankbar für deine Arbeit, die Hoffnung macht, mit Mythen aufräumt und aufzeigt, wie es auch anders gehen kann. Legalize.
Vielen Dank, Martina. Martina hat übrigens im Vergleich zu letztem Jahr ihren Doktor gemacht. Sie heißt jetzt Dr. Martina Linatas. Glückwunsch dazu nochmal. Und jetzt kommt der Doktor der TV-Produktionen.
Na ich.
Friedrich Küppersbusch sagt, Kontra, deine Zeit läuft.
So, ihr Lieben, zu euch spricht ein Mann, der 1978 auf dem Damm in Amsterdam vor dem Hotel Krasnapolski für 50 deutsche Mark versteckt und verschlagen einen Würfel Maggi mit Patchouliöl gekauft hat. Wir waren ein bisschen wahllos damals und mein Freund Frank, mit dem ich viele Experimente und interessante Reisen unternahm, sagte, es gäbe da jetzt so Suppennudelsternchen, die kennt ihr, ne? Diese ganz klaren Suppennudelsternchen, und irgendein schlauer Laborant im Hinterhof hätte da sehr interessante Dinge mitgemacht, die wären dann hinterher lila. Und wir waren im Probenraum unserer Band und hatten jetzt diese lila Sternchen da liegen und naja, für LSD, das trauen wir uns nicht so richtig, also haben wir die zerschnitten, dass jeder nur eine Hälfte nehmen muss. Warum müssen? Fucking Gruppenzwang. Die platzten natürlich beide runter und wir haben dann im weiteren Verlauf des Abends und waren schon sehr zugeraucht auf der Suche nach dem LSD den Teppich des Probenraums sauber gegessen. Man ist als junger Mensch so. Damals gab es übrigens auch schon diese geilen Oktoberfestbilder, wo irgendein bayerischer CSU-Ministerpräsident mit so einem Tonkrug soff Und im nächsten Satz, heute können die das gleichzeitig, da hat es eine Weiterentwicklung gegeben bei der CSU, gegen Cannabis-Freigaben und solche Dinge polemisiert hat. Ich würde also sagen, es ist eine Flause. Also es ist lieb, aber es ist komplette Freigabe, wird es in dieser Gesellschaft nicht geben vor der Revolution. Und nach der Revolution, dann kommt dann einer von der Pro-Seite und sagt, na ja, aber nicht bei Kindern, ne, das ist klar. Kindern können wir die Drogen nicht geben, also keine völlige Freigabe. Oder was ist, wenn das in der Dosis tödlich sein kann? Oder was ist, wenn es eine neue, noch nicht erforschte Droge ist, wo wir gar nicht wissen, was passiert? Also, es wird immer, und auch bei einer Freigabe, wird es von denen, die jetzt Freigabe fordern, das Argument geben, Leute, ja, Teilprohibition. Manche Menschen müssen wir schützen. Früher hieß ja, Drogensucht ist eine Charakterschwäche, dann erkannte man, nee, das ist eher so eine Krankheit. Und inzwischen sagt man, dem liegt eine seelische Erkrankung zugrunde und die Drogensucht ist nur das Symptom. Eine völlige Freigabe wäre also das Versprechen an Kranke, an Menschen, die an einer Depression oder einem vergleichbaren seelischen Anderssein leiden, zu sagen, mach, was du willst, wir kümmern uns nicht um dich. Dann ist die Freigabe, dann ist die Drogensucht für eine echte Heilung, für ein echtes Kümmern um den Mitmenschen ein Methadonprogramm. Ein Ersatz. In meinem Leben kam der Twist zu spät. Der Frank, von dem ich euch anfangs erzählt habe, war in seinem Trödelladen, den er führte, wenn er nicht gerade in der Klapse war, erfroren. Seine Mutter hat ihn gefunden. Noch ein Michael ist in Indien geblieben. Sein Vater durfte hinfliegen, ihn identifizieren. Und ich hatte das so abgekapselt in meiner Erinnerung an meine Jugend und Kindheit. Ja, war eine wilde Zeit. Und wow, wir waren ganz schön mutig. Und boah, geile Scheiße. Und das Zeug, schwarzer Schimmelafghane, super. Und dann guckt mich mein Sohn an und sagt, die Julia hat komisch die letzten Wochen. Wir haben die jetzt mal in die Ambulanz gebracht, die haben die da gehalten. Ja, und Abel hat ja immer dieses Problem, dass er seinen Vater nicht kennt und dass er sich dann rumtreibt überall und den sucht und auch. Ich wünsche mir und ich erwarte auch von euch, dass ihr so abstimmt, wie ihr als Eltern entscheiden würdet. Danke.
Vielen Dank. Ihr wisst mittlerweile, wie es läuft. Jetzt kommt das Kreuzverhör. Pro wird wieder beginnen, hat 10 Minuten okay. Zeit, euch davon überzeugen, dass die andere Seite Unrecht hat. Danach kommt ihr wieder mit den Publikumsfragen. Bereitet euch jetzt schon vor am besten. Aber jetzt geht's Kreuzverhör los. Pro, ihr seid dran.
Test. Hört man mich?
Ja.
Okay. Also witzigerweise ist die Kontraseite ja, die nennt man Kontra und irgendwie gibt's da eine Verbindung, denn die argumentieren total konservativ, ne? Und die typischen konservativen Positionen sind immer sowas wie, sie vermuten irgendwie, wie sich irgendwas auswirken wird. Keine Ahnung, wenn man jetzt das Bürgergeld anhebt, dann, ihr wisst schon. Und so ist das hier ein bisschen auch, ne? So von wegen, ja, also die Drogen und so. Und dann fangen sie an, so rumzuschwurbeln, wie sich das wahrscheinlich entwickeln wird und so. Dabei haben wir ja eigentlich Evidenz. Und ich würde eher sagen, es handelt sich hier um eine naive Vorstellung von der konservativen Seite. Weil, ja, es ist ganz einfach so. Im Moment durch vollständige Verbote überlassen wir quasi den Anarchokapitalisten den Markt, ne? Die finden einfach statt. Und diese Sache mit dem Fentanyl und anderen Verstärkungseffekten, die finden statt durch Kapitalinteressen. Der Punkt ist nur, der einzige Unterschied ist, wenn man es komplett verbietet, ist das sozusagen, der Wettbewerb findet einfach auf der Gewaltebene statt, auf physischer Gewaltebene und so weiter, ne? Organisiertes Verbrechen und so. Wenn wir jetzt uns den anderen Grenzwert angucken, den kompletten Laissez-faire-Kapitalismus, wo der Staat gar nicht eingreift und sagt, ist völlig cool, dann ist das auch nur ein anderer Extremwert. Ne? Das ist aber gar nicht unsere Position. Also das ist überhaupt gar nicht unsere Position. Unsere Position ist ja eigentlich, das Profitmotiv rauszunehmen. Und ich würde sagen, Werbeindustrie, Popkultur und Laissez-faire-Kapitalismus ist genauso gewaltvoll, bloß vielleicht nicht direkt physisch. Ne? Das heißt, wir würden wahrscheinlich eher eine Position vertreten, die ziemlich genau in der Mitte liegt, ne? Also die versucht genau das Profitmotiv so lange wie möglich rauszukriegen und vor allem ja Macht nicht auf einzelne Konsumenten abzubügeln und Gewalt auszuüben als Staat, sondern ja auf, ihr wisst schon, das organisierte Verbrechen, aka Konzerne, Pharmaindustrie und so weiter.
Hast du eine Frage an den?
Ja. Also ich habe eine Frage und zwar für Alena. Sorry für diese Sache. Sie hat gleich mit dem, sie hat mit angesprochen, dass es so ein Point of No Return gibt mit der Abhängigkeit und so. Und dann würde ich sagen, okay, wir haben eine der schlimmsten Drogen von allen völlig legalisiert und die ist überall rum, die liegt einfach da im Supermarkt und so. Und mit Alkohol, da pissen wir uns ja auch nicht an. Deswegen, ich würde eher argumentieren, wenn man das straight zu Ende denkt, müsste Alena wahrscheinlich sowas sagen, wie sie fordert ein Alkoholverbot.
Nee. Echt nicht. Also 60.000 Alkoholtote sind nicht lustig. Aber ich will nicht noch 60.000 von Meth, 60.000 von Crack, 60.000 von Fentanyl und 120.000 von Carfentanyl daneben legen, weil der Vergleich von Alkohol und Carfentanyl ist einfach nicht zulässig. Und ich höre das mit der anthropologischen Grundkonstante. Aber wir reden hier nicht über die Befriedigung einer anthropologischen Grundkonstante mit so einer mega harten Droge, die so irrsinnig abhängig macht. Du nimmst ein Milligramm zu viel und du kannst sterben. Das ist schon was anderes als Alkohol. Plus, wir haben natürlich bei Alkohol, obwohl ich da gar nicht für argumentieren will, einen ganz anderen kulturhistorisch gewachsenen Umgang. Wenn wir jetzt wirklich diese Art von Drogen alle freigeben, kracht uns das, und das ist mein Punkt, wahnsinnig schnell in die jetzige Gesellschaft rein. Und darauf sind wir echt nicht vorbereitet. Und ich hätte gern eher die Antwort darauf, wie ihr das vorbereitet. Entschuldigung. Sorry. Das war die Antwort.
Sorry. Die Pro-Seite hat noch 6 Minuten.
2227 Menschen waren es, die im vergangenen Jahr in Deutschland im Zusammenhang mit illegalen Drogen verstorben sind. Und wir sind es, die an deren Seite stehen und die an den Menschen, an der Seite der Menschen stehen, die Jahr für Jahr demonstrieren und dafür kämpfen, dass ihre Stimmen, die sie davor hatten, gehört werden und dass die Stimmen von den Leuten, die am marginalisiertesten und ganz unten in der Gesellschaft, dass deren Stimmen gehört werden. Und nochmal Punkt 1 ist, hört auf, uns die Strafverfolgung hinterher zu hetzen. Hört auf mit der Kriminalisierung, hört auf mit der Stigmatisierung, hört auf mit dem nicht flächendeckenden Hilfesystem. Ja, es gibt Substitutionsbehandlung, aber weit weg von flächendeckend. Und die morphingestützte Behandlung brauchen wir ja gar nicht davon sprechen. Ärztinnen, die sich trotzdem entscheiden, trotz dem Stigma, was sie schon in der Ärzteschaft haben und trotz ihrem eigenen Stigma, halten sich damit zurück, diese Behandlung anzubieten. Oder wenn sie es doch tun, werden sie dafür verurteilt, dass sie Heroin kostenlos verantwortungsvoll freigeben würden. Dabei ist es eine bewiesene Behandlung, die funktioniert. So, das sind die Dinge, mit denen wir alltäglich zu tun haben, wenn wir uns einsetzen für eine bessere Drogenpolitik. Und das ist kein Widerspruch zu unserer Position. Denn Menschen, die Opiate nehmen, warum auch immer sie in diese Situation gekommen sind, das sind Menschen, die auch am nächsten Tag welche brauchen, weil sie eben abhängig sind. Und das muss irgendwo herkommen. Und wenn sie keine Auswahl haben zwischen, wenn sie es medizinisch aus irgendwelchen Gründen nicht verschrieben bekommen, keine Krankenversicherung bekommen, auch das gibt's in Deutschland und Europa, theoretisch nicht, aber praktisch schon, kommen sie nicht an die Opiate ran, anders ran, außer über die Straße. Und dann haben sie die Wahl zwischen Heroin, was extrem beschissen gestreckt ist oder wo man die Dosis nicht kennt. Sie haben die Wahl zwischen irgendwelchen anderen Dingen, wo man nicht mal weiß, was drin ist. Und sie haben die Wahl, wenn es das Heroin, je härter das niedergeschlagen wird, gibt es synthetische Sachen. Synthetische Sachen lassen sich leichter handeln, sie lassen sich leichter herstellen, sie sind kleiner. So, die Händler werden schlechter damit erwischt. Also eine legale Regulierung heißt nicht, dass man alle Drogen im Supermarkt anbieten muss, aber es heißt, dass man an den Situationen der Menschen heranschauen muss, wie sorgen wir dafür, dass weniger Menschen sterben, wie sorgen wir dafür, dass weniger Menschen stigmatisiert werden, und das funktioniert unter Verbotspolitik bis zu einem gewissen Grad zu entstigmatisieren, aber nicht komplett. So.
Soll ich die Frage stellen?
Ich habe eine Frage. Okay. Wenn ihr sagt, dass die Politik, wie sie jetzt ist, potenziell besser ist für genau die schwierigsten Substanzen wie Fentanyl, Crack, Meth und die Konsumierenden. Wie stellt ihr euch das im Alltag vor, wie diese Politik den Menschen hilft, wenn die Polizei hinter ihnen her ist, wenn sie mit der Justiz Probleme haben, wenn sie Schwierigkeiten haben, aus der Gesellschaft nicht ausgegrenzt zu werden als irgendwelche Loser oder Drogenkriminelle oder Drogenopfer, wie die jetzige Politik ihnen irgendwie helfen wird und wie das zu weniger elendigen Drogenkonsum führen soll? Danke.
Habt ihr eine schnelle Antwort?
Schnelle Antwort wäre, ich empfinde das als eine Verschiebung der These, um die es geht. Du hast es vorhin gesagt, bessere Drogenpolitik. Das ist nicht die These, über die wir sprechen.
Nein, ich stehe
dazu. Wir sagen, wir wollen eine bessere Drogenpolitik, dann wäre das nichts, wo wir sagen, nein.
Sofort.
Sofort, sind wir sofort dabei.
Und was wir aber brauchen, ist eine Legalisierung der Drogen, weil das überhaupt den Boden dafür bereitet, dass wir überhaupt auch auf der Ebene von KonsumentInnen sagen, wir checken überhaupt mal eure Drogen. Das Problem, die meisten Menschen, die jetzt gerade an Drogenkonsum sterben, die an einer Überdosis sterben, sterben daran, weil der Scheiß gestreckt ist, weil nichts überprüft wurde, weil sie aber auch keine Aufklärung bekommen haben, keine Prävention bekommen haben, weil wir überhaupt mittlerweile Fentanyl, danke für dieses Beispiel, der Grund, warum wir Fentanyl haben, ist der, dass ganz viel hin und her experimentiert wurde mit Meth, weil es verschiedene Regulierungen zwischen USA und Mexiko gab. Es ist das eiserne Gesetz von Drogen, dass sie immer härter werden, wenn man nicht explizit reingeht in die ganze Thematik. Und das ist das, warum wir Fentanyl haben. Übrigens, meine Frage an Alina wäre, in puncto Oregon, du hast es als Beispiel genannt, ist dir bekannt, dass in Oregon zu Corona-Zeiten eine Verordnung eingeführt wurde, die Menschen davor geschützt hat, aus der Wohnung geworfen zu werden? Und dass diese Verordnung wenige Monate, Zufall will es, nach der Entkriminalisierung wieder gestrichen wurde? Ist dir bekannt, dass die Entkriminalisierung in Oregon zu Unrecht für die Obdachlosigkeit verantwortlich gemacht wird? Dass sie in Wirklichkeit mit der Wohnungspolitik und dem großen Mangel an bezahlbarem Wohnraum zusammenhängt?
Das ist mir bekannt.
Eine ganz schnelle Frage noch.
Darf ich da trotzdem noch einen Satz zu sagen?
Ihr habt noch 90 Sekunden.
Wenn es dir bekannt ist, ist ja super. Nur ich möchte jetzt gerade einfach gerne auch abrücken von diesem Beispiel. So, ja, und in Oregon war es dann halt voll scheiße. Ist dir auch bekannt, dass es zwei unabhängige Studien dazu gibt, dass Oregon überhaupt gar kein Outlier ist? Dass Fentanyl generell ein Phänomen ist, das jetzt an der Westküste in den USA ein Problem ist. Oregon ist kein Outlier.
Oregon war ein Experiment, das schiefgegangen ist. Das ist wahr. Es hat nicht funktioniert. Sie haben nicht die Angebote eingezogen, die man wirklich gebraucht hätte. Die machen Sie jetzt übrigens weiter. Sie haben es wieder kriminalisiert und machen das, die ganzen Unterstützungsangebote weiter. Aber die riesigen Probleme, die entstanden sind, die sind in keiner Weise besser geworden, sondern es ist exazerbiert.
Ihr habt nur eine Minute.
Es ist aber deswegen überhaupt nicht schlimmer geworden. Was ihr vertauscht im Konkreten, ist Korrelation von Kausalität. Man tut so, als wäre das dann jetzt irgendwie halt der eine Punkt gewesen. Not the case. Wenn wir hier von Legalisierung sprechen, dann reden wir in allererster Linie von Legalisierung, weil wir unsere Kinder und Jugendlichen schützen wollen. Aber auch nicht nur die Kinder und Jugendlichen. Was ich total vermisse in der Debatte von eurer Seite bei all diesen Eingangsstatements, war irgendwas zu sagen, was ist mit dem Handel? Was ist mit der Produktion? Was ist mit den hunderttausenden Menschen, die nicht im globalen Norden, wo wir, liebe Konsumenten, eventuell durch Entkriminalisierung dann plötzlich irgendwie halt ein bisschen Spaß haben können? Was ist mit denen?
Ihr habt 20 Sekunden Zeit zu antworten.
Wer will?
Noch 10?
Mach weiter.
Gut, dann lassen wir das. Genau 10 Minuten. Das war die Pro-Seite mit dem Kreuz.
Will anfangen?
Willst du?
Machen wir Willst du?
Weiter. Machen wir weiter mit der Kontra-Seite. Eure Zeit läuft.
Was dran anknüpft, was gerade war. Also ich ziehe erstmal meinen Hut vor dir, Morf, dass du in den Kontext für den gegenwärtigen Zustand des Drogenhandels den Begriff anarchokapitalistisch einmischen konntest. Und bin mal gespannt, was dann nach der Freigabe so kommt.
Ja.
Wie heißt das?
Kapitalismus.
Ah, okay. Ja, dann ist meine erste Frage beantwortet. Die zweite ist...
Alina hat sich gerade beantwortet. Willst du eine Antwort haben von morgen?
Hey, das ist nicht... Ist das verboten?
Wichtig ist, die Antwort war richtig. Zweite Frage an euch alle drei. Welche Einschränkungen macht ihr?
Welche was?
Welche Einschränkungen der völligen Drogenfreigabe?
Meine Frage.
Die wir hier diskutieren.
Meine Eingangsfrage.
Die These.
Das ist an euch alle.
Ach so, Einschränkungen. Ja, ich räume das hier ab. Also das Wort heißt legale Regulierung, weil wir in einer Gesellschaft leben mit Demokratie und mit einer Aushandlung, wie wir Wirtschaftspolitik gestalten können. So machen wir das mit anderen Produkten auch.
Also ihr macht eine Regulierung.
Eine legale Regulierung, ja.
Das heißt, ihr seid aus der völligen Freigabe raus.
Was heißt völlige Freigabe?
Völlige Freigabe.
Ohne Regulierung.
Es gibt kein Verbot, aber
die These, die zur Debatte steht, ist völlige Freigabe.
Nein.
Was heißt
Legalisierung aller Drogen?
Was soll denn völlige Freigabe bedeuten?
Schiedsrichter.
Die These ist, alle Drogen legalisieren.
Danke.
Alle Drogen legalisieren. Ja, das ist eine, was ist
Ja, wir wollen ein legales Angebot.
Und das wollt ihr aber einschränken. Für wen?
So wie bei
Nicht
dir auch.
Nicht für wen. Ja, und da sind wir, da gehen wir mit Sicherheit weiter als ihr. So, selbst wenn ihr euch uns entgegenkommt oder wir überzeugen euch. Wir wollen, nochmal um die Einschränkungen zurückzukommen, weil ich kenne die typischen Argumente, dass man sagt, na ja, dann muss man eine besonders hohe Schwelle machen für Menschen, für Crack. Also rauchbares Kokain, ne, ist auch nichts anderes als Kokain übrigens, was viele nicht wissen. Sniffbares Kokain soll man dann irgendwie anders behandeln. So, dann hat man irgendwie, also alle Drogen, die zufällig genau diejenigen sind, die mit Obdachlosigkeit und Armut in Verbindung gebracht werden, mit den Menschen, die davon betroffen sind. Das sind nämlich auch die, die am meisten verteufelt werden. Aber das sind genau die Menschen, die am meisten drunter leiden unter schlechter Straßenqualität.
Darf ich fragen, weil da, das ist eine Frage an euch beide, dann auch an Martina. Was wird denn, warum geht ihr das nicht an? Warum diese fantastische Arbeit, die du machst? Das ist ja wirklich großartig, ja? Diese ganzen Unterstützungsangebote, die fantastische Präventionsarbeit, die therapeutischen Angebote, die Entstigmatisierung. Warum macht ihr das nicht einfach? Was wird besser dadurch, dass man diese knallharten Dinger legalisiert und freigibt, wo sie dann ja sehr viel mehr Menschen erreichen können, die dann wiederum in ähnliche Probleme kommen? Das sieht man in den Gesellschaften, in denen, guckt euch die USA an, da hatten wir nämlich legale Drogen. Das waren die Opioide, Vicodin und Oxycontin, das wisst ihr ganz genau. Breit verschrieben worden, völlig legal. Und dann sind die Leute reingekippt, weil man das restriktiv gemacht hat, in Ersatz. Nur, das hat nichts mit einer Kriminalisierung zu tun, sondern damit, dass die Leute längst süchtig waren. Wenn du das anfasst, wirst du bei diesen wirklich harten Drogen wirklich süchtig. Was wird besser für all die Menschen, denen du helfen willst, wenn du dich nicht einfach auf diese Menschen konzentrierst, sondern sagst, weißt du was, wir bieten es allen anderen auch an. Sehr gut.
Also, ich komme noch mal, ich fange von woanders an, nämlich weil ihr das wiederholt habt mit diesem Hop oder Top Drogen. Wenn man über Stigma und Stigmatisierung spricht, wenn man versucht, manche Drogen schlecht zu reden, weil man aus Gründen der Gefährlichkeit, Schädlichkeitsvergleich und so weiter, wenn man versucht, Drogen schlecht zu reden, wissen wir aus 50 Jahren Geschichte und versuchen, dass man immer Menschen schlecht redet. Es ist nicht voneinander zu trennen. Wer Drogen schlecht redet, redet Menschen schlecht. Es funktioniert nicht so. Man muss die Menschen entstigmatisieren. Wenn man Menschen entstigmatisiert, dann sind, wenn sie ihre eigenen Geschichten erzählen, dann ist nicht die Droge an sich das Teufelszeug, sondern Kriminalisierung. Es ist die Hilfeleistung, die ihnen nicht gewährt wird. Und ja, dafür setze ich mich ein. Aber die Kriminalisierung des Gebrauchs und des Handels sind Kernprobleme, die wir bearbeiten müssen, dringend bearbeiten müssen, weil die ganzen schönen Dinge wie Prävention oder Aufklärung oder irgendwie auf Schäden aufmerksam machen, wir kommen nicht voran. Es kommt immer wieder an Grenzen, weil die Polizei im Spiel ist, weil die Moralisierung im Spiel ist, weil die Angstmache im Spiel ist und weil man eben nicht weiß, was in den Sachen drin ist.
Also ich würde auch Position, gerne noch darauf antworten. Ich wurde auch gefragt. Nein.
Und das entscheiden Sie. Ihr habt noch 5 Minuten. Zeit. Ja.
Also an der Positionierung wie, ich lasse mir die Drogen nicht schlecht reden, bleibe ich hängen. Das wirst du verstehen, ne?
Bei Carfentanyl. 5000 Mal stärker als Heroin. Ich glaube, das kann schlecht machen. Das ist relativ
evidenzbasiert. Das muss man nicht schlecht reden. Das ist schlecht.
Es ist schlecht, aber
fertig,
ganz
kommt fertig schlecht
scheiße.
Zum Grund.
Ich finde auch, das würde ich gerne direkt daran anknüpfen, das ist kein Schlechtreden. Ich habe große Probleme mit dieser radikalen These, wer Drogen schlecht redet, redet damit Menschen schlecht. Da habe ich ein Glaubwürdigkeitsproblem mit eurer Seite. Ein gigantisches.
Total.
Und ein Darstellungsproblem. Morph, das ist auch eine Frage an dich, weil du vorhin sofort gelabelt hast, dass das konservative Argumente seien und es verglichen hast mit was Harmlosem wie Bürgergeld und ob das was bringt oder nicht oder kostenloses oder bedingungsloses Grundeinkommen. Das ist wirklich eine ganz massive Unterschiedlichkeit, von der wir da sprechen. Weil wenn du das dann labelst als eine Akzeptanz, eine Befürwortung der Herrschaft des Staates, wenn der Staat da eingreift, wenn er Regulierung macht, wofür ihr ja auch seid. Entschuldigung, das reduziert das Strafgesetz auf eine Seite. Dann ist alles, was dem Menschen, was einen Menschen dem anderen antut, illegal. Wir akzeptieren lauter Regulierungen, wie Eingriffe in Straßenverkehr, Tempo und so weiter. Und dass es da Konsequenzen gibt, das ist keine Unterwerfung unter eine Herrschaft des Staates. Oder doch?
Also Moment mal.
Nice.
Der Staat hat das Gewaltmonopol. Wir unterwerfen uns alle seiner Gewalt. Das ist eigentlich klar. Aber also mir ging es vor allem darum zu sagen, im Moment ist es verboten. Das heißt, eigentlich macht der Staat nichts außer Arme zu bestrafen und die Profite fließen trotzdem. All diese Effekte, die ihr bemängelt, existieren und der Staat kann gar nichts dagegen tun, weil er es verbietet. Er macht einfach die Augen zu und sagt, ja, okay, ich sehe es nicht, es steht nicht auf dem Zettel, ich kann es nicht machen. Also
um nochmal zu präzisieren, ob euch klar ist, auf welchem Pferd ihr da unterwegs seid. Seid ihr für eine Aufhebung aller Tempolimits?
Nein, aber...
Seid ihr für die Fortsetzung des Verbrennerautos? Seid ihr der Meinung, dass der Kapitalismus, ich würde gerne ausreden dürfen.
Das hat er auch gemacht.
Hallo.
Aber
seid ihr irgendwelche anderen Themen vorhin
auch? Ganz ehrlich, er macht
auch eine absolut seid ihr dafür, dass der Kapitalismus freie Bahn hat auf Menschen, die für Drogen anfällig sind? Nein,
genau, das wollen wir. Wir wollen ja Regularien haben, aber die kriegen wir gerade nicht, weil alles verboten, diskriminiert und stigmatisiert wird.
Wir wollten normalen Marktpreis.
Das gerade malt auch, dass plötzlich alle Menschen anfangen würden, Fentanyl zu nehmen. Nein, Menschen nehmen gerade aus Versehen Fentanyl, weil es damit gestreckt wird. Wir haben aber auch zahlreiche Studien und ich würde wirklich gerne eine wissenschaftliche Debatte führen, denn die kennen wir. Und wir haben gesehen, oho, beispielsweise Portugal 2001 hatte...
Boom! Oh,
aber wenn du, Alena, davon sprichst, dass
könnt ihr vielleicht einfach die Frage beantworten?
Aber die Frage,
ja, Frage ja, an euch ist, seid ihr für die Aufhebung staatlicher Regularien auch in allen anderen Bereichen, wo der Kapitalismus große Freude daran hat, dass die Regularien aufgehoben sind? Seid ihr nicht? Okay,
ich verstehe,
danke,
dass ihr da so defensiv seid. Aber ich wurde es ist, weil ich das vorhin so klar dargestellt gehört habe von dir, Morf.
Aber nicht als fair. Ich habe gerade eine Frage bekommen, die dürfte ich dann nicht beantworten.
Nein, nein, das habe ich nur da jetzt dran geknüpft. Jetzt bitte.
Und auch dabei deine Frage eben, ja, auch, dass du gesagt hast, gibt es eigentlich Beispiele? Ja, es gibt das Beispiel Portugal, da wo es entkriminalisiert wurde und wo dann aber auch, und das ist jetzt das Interessante, die Zahlen bei den harten Drogen sind gar nicht hochgegangen. Was runtergegangen ist, um 50% sind die Todesfälle von Überdosis. Und das
weil ist, wo die wir weil die fantastische Prävention machen, weil die wirklich, wirklich die tolle wir Behandlungs... Haben. Jetzt unsere Zeit. Wirklich, wirklich tolle Behandlungsangebote haben. Viel von dem, was Feline macht, machen die dort im System. Das ist großartig. Und deswegen meine Frage, kriegen wir das hin? Wenn wir alle Drogen fallen, schaffen wir das in unserem Gesundheitswesen? Schaffen wir das? Also ich meine, ihr sagt, der Staat macht die Augen zu, da sind wir sicherlich uns alle einig. Aber ist das in irgendeiner Welt eine realistische Erwartung, wenn wir turbokapitalistisch mit Marktpreis versehene Freigabe haben, all dieser Drogen, dass das dann funktioniert? Portugal hat 15 Jahre gebraucht, um diese Infrastruktur aufzubauen und 15 Jahre ein Public Health System zu etablieren, in dem das funktioniert hat. Ich sehe das in keiner Weise bei uns und das Wolkenkuckucksheim, von dem ihr redet, in dem es das gibt, ist definitiv nicht die Bundesrepublik.
Ihr habt noch 30 Sekunden.
Also ich glaube, auch in Alenas Worten ist klar geworden, dass wir alles unterstützen, Feline, was du sagst, ja, und alles auch schon heute vermissen, was da passieren kann, ja, und dass das auf einem komplett anderen Planeten spielt, als eine vielleicht bei manchen populistische, von euch selber nicht mehr unterstützte These der Freigabe. Also wir können gerne alles unterstützen, was ihr an guten, gerade auch für harte User, die eh nicht mehr rauskommen, aber auch für welche, die gefährdet sind, nein, tun. Aber es hat mit einer völligen Freigabe nichts zu tun.
Okay, da muss ich einhaken, weil es gibt keinen einzigen
leider ist die Zeit rum.
Leider ist die Zeit rum.
Ja, schade.
Das ist wirklich ja sehr ärgerlich.
Mir bricht es das Herz.
Ich finde
das
auch das sehr schade. Jetzt kommt hier. Niemand ist unwiederbringlich verloren, bloß weil er Drogen nimmt. Und das ist so wichtig zu betonen. Das ist so wichtig zu betonen, weil es eine faschistische Idee ist, die in anderen Ländern nämlich...
Das war.
Was? Ich hab's akustisch gar nicht mehr
verstanden. Ich glaube, es ging nochmal um Faschismus. Die letzte okay Debatte.
Die zweite Runde ist vorbei. Ihr wisst jetzt langsam, was kommt. Eure Fragen. 15 Minuten. Moment.
Ich weiß nicht, was ich am Schluss noch sagen soll. Hast du noch einen Punkt?
Jesus.
Es ist wieder so, nicht, die von unten soll kommen, bitte zu Raya gehen. Wer von oben kommt, bitte zu Kira gehen.
Weiß jemand, wie es steht?
Gottes Willen.
wie es vorher stand,
meinst du? 0-0. Wir sind pünktlich zur zweiten Halbzeit raus.
Sorry, das war mir einfach.
Da könnt ihr alle Drogen nehmen.
Da kriegt die Krise. Das muss ich richtig stellen.
Die dritte Runde beginnt jetzt. 15 Minuten, nur Fragen. Los geht's.
Okay, auf meiner Seite waren vorhin nur Männer dran. Ich würde gerne alle Frauen und Flinter vorbitten.
Let's go! Bitte.
Okay, ich arbeite rein zufällig fast täglich.
Was ist die Frage?
Ja,
Ich würde gerne eine Frage an Pro-Team stellen. Und zwar in dem Sinne, also wenn man dann Freiheit hat, dann sollte man vielleicht auch die Verantwortung auch übernehmen. Also ob Sie das gerecht finden oder was meinen Sie dann, wer soll dann die Kosten für die Arbeitsunfähigkeit und Krankenausfälle und so weiter, also wer soll dann diese Kosten tragen?
Danke. Bitte kurz und knapp.
Die Kostenfrage stellt sich doch jetzt auch schon. Also ich weiß nicht, ich sehe da keinen Unterschied.
Ganz kurz, da ist wirklich jetzt gerade ein Mythos im Raum, dass wenn wir legalisieren, dass da Menschen mehr konsumieren würden. Das ist wissenschaftlich nicht erwiesen. Wir haben ganz viele quasi Feldexperimente in zahlreichen Ländern, in denen das durchgesetzt wurde. Und die Menschen, die konsumieren nicht mehr, sondern wir haben nur weniger Tote. Das ist das Ergebnis, das wir in anderen Ländern gesehen haben.
Meine Frage wurde nicht beantwortet.
Wir haben noch überhaupt keine Beispiele. Wir haben nur Portugal.
Ja. An die Pro-Seite. Wie genau stellt ihr euch die Legalisierung aller Drogen genau vor? Also wie sähe das Modell bei euch aus? Ihr habt ja gesagt, ihr wollt einen Marktpreis schaffen, also wollt ihr quasi den Erwerb frei möglich machen, also dann doch wieder die Zugänglichkeit quasi erhöhen, oder wollt ihr, was ich mir jetzt vorstellen könnte und was ich auch für sinnvoll halte, Drogen insofern legalisieren, dass ihr habt ja auch gesagt, Freigabe, also dann quasi Freigabe bei irgendwelchen Hilfsstellen, irgendwelchen Drogenhilfseinrichtungen, dass man da quasi legal diese Drogen freigeben kann? Oder wollt ihr wirklich, dass die quasi frei verkäuflich sind und frei erwerblich sind? Wenn ja, wie überhaupt, und würde man dann nicht wieder irgendwie kapitalisieren?
Wir haben die Frage verstanden. Bitte kurz.
Ja. Also wir müssen hier jetzt gar nicht endgültig mit dem Modell rauskommen, aber das ist ja der Sinn der Sache, dass wir ein Modell besprechen, das funktioniert und dass man auch nachjustieren kann, aber das Gängigste und Sinnvollste sind Fachgeschäfte, wo dann auch der Alkohol hingehört. Also und ich komme nochmal, weil ihr habt auch gefragt, Einschränkungen kann es bei der Preisregulierung geben, wenn der Staat eingreifen kann und man besondere Regeln für diese Fachgeschäfte festsetzen kann. Man kann über spezielle Steuern den Preis auch regulieren. Da gibt es noch viel mehr Möglichkeiten, auf der Angebotsseite zu regulieren. Man kann Schulungen vorschreiben und wir haben bewiesen, dass wir das können übrigens. Wir haben gerade Cannabis teillegalisiert und da gibt es sehr strenge Regeln. Es ist umstritten, ob diese super strengen Regeln zu weit gehen und ob das noch praktikabel ist. Wir haben bewiesen, dass wir ein Werbeverbot auf die Reihe kriegen und wir haben bewiesen, dass wir erstmal sehr vorsichtig und übervorsichtig damit umgehen, ein legales Angebot zu schaffen und rausfinden, wie es läuft.
Vielen Dank. Deine Frage.
Hallo, ihr sprecht ja die wirtschaftliche Seite an, also die Frage geht wieder an Pro. Für mich hieße das, dass es keine wirtschaftlichen Unterschiede gibt, dass sich jeder alle Drogen leisten kann, sonst funktioniert ja euer Modell nicht. Heißt das, ich kann kostenlos alles, was ich möchte, in Menge erwerben? Das heißt das für mich. Das ist die Frage. Also wird das so sein, um wirtschaftliche Unterschiede zu normalisieren?
Ich habe die Frage nicht verstanden.
Darf ich?
Ja, klar.
Okay.
Pro?
Das sind alles
Rebellen. Ja, ich mach's ganz kurz. Ich denke, also kostenlose Abgabe, ich glaube, es muss sich schon in dem einspielen, wie halt einfach andere Dinge auch in der Gesellschaft kosten. Und man kann ja eben argumentieren, dass man bei bestimmten Dingen die preisliche Schwelle eher hochsetzt, um die Motivation um es spürbar zu machen, dass gewisse Dinge was kosten. Die Diskussion haben wir nämlich bei Alkohol und wir haben sie bei Tabak. Und bei Tabak haben andere Länder gezeigt, dass man die Menge des konsumierten Tabaks stark reduzieren kann, wenn man eine sinnvolle Steuerpolitik macht. Das haben wir in Deutschland nicht geschafft oder unser voriger Finanzminister hat es nicht gut gemacht. Aber die Vorschläge liegen vor und man weiß, wie es funktionieren kann. Das heißt, um dieses verständlich zu machen, man kann einerseits argumentieren, arme Menschen sollen nicht weniger Nachteile haben, an Drogen zu kommen als Menschen mit mehr Geld, aber es sind auch gerade arme Menschen, die am meisten eine Abhängigkeit aus der Tasche gezogen bekommen. Da muss man die Balance finden. Und das ist aber ein Beispiel, was für Tabak gilt, weil Tabak extrem abhängig macht, weil Minderjährige praktisch abhängig gemacht werden, auch wenn die Werbung für gerade so Erwachsene konzipiert wird. Aber in einem Alter, wo man kaum Risikobewusstsein hat. Das ist Tabak. So, wir sprechen hier von anderen Substanzen und für die kann man entsprechende Regelungen finden, die für die Menschen funktionieren.
Vielen Dank. An wen richtet sich deine Frage?
Ja.
An Contra. Selbstverletzung ist nicht strafbar. Also warum, also wem schadet Drogenkonsum außer dem Konsumenten, dass wir die Drogenkonsumenten dafür bestrafen müssten, wenn sie Drogen bei sich tragen?
Das ist eine gute Frage, soll ich? Das ist eine echt gute Frage. Gibt es zwei Antworten drauf. Das eine ist, dass der Staat schon eine gewisse Schutzpflicht hat. Also nicht jede Form der Selbstverletzung ist sozusagen komplett zulässig. Aber die wichtigere Antwort ist, dass es nicht stimmt, dass diese Selbstverletzung nur den Konsument oder die Konsumentin betrifft. Und ich bin wirklich sehr erstaunt. Friedrich hat euch gebeten, auch an die sehr Schwachen zu denken, die ja betroffen wären. Wenn du einfach in ein Fachgeschäft laufen kannst, beziehungsweise deinen älteren Bruder dahin schickst, der dir dann extrem suchtbildende Substanzen mitbringt. Wir müssen uns klar machen, selbst bei den erwachsenen, mündigen, sich dafür entscheidenden Menschen ist es so, dass die meisten von ihnen im Gesundheitssystem landen, dass wir auch alle gemeinsam tragen. Ja, das ist der Punkt, wenn du das freigibst, hast du mit einem Mal eine absolut intensive Steigerung von Notfällen, von Überdosierungen und von all den Organschäden und von all den psychischen Schäden. Denn ich finde das sehr erstaunlich, dass ihr nicht darauf eingeht, dass es nicht nur um Lifestyle-Konsum geht, dass man mal irgendwie so ab und zu einen Pilz oder ein bisschen Partydroge nimmt. Die Drogen, über die wir reden, wenn wir wirklich über alle Drogen reden, haben erhebliche Folgen für die psychische Gesundheit. Das müssen wir gemeinsam im Gesundheitssystem stemmen. Das sind Kollateralschäden und das sind nicht nur Schäden, die das Individuum betreffen, sondern das sind Schäden, die die Gemeinschaft mit betreffen. Und ich rede nur über die gesundheitlichen Schäden, da rede ich noch nicht über all die anderen Kollateralschäden, die es auch noch gibt.
Ja, man muss vielleicht noch...
Nee, was denn ein Abschluss? Die Hälfte der Zeit ist schon vorbei, weiter geht's.
Ja, ich habe eine Frage an Pro. Und zwar gibt's hier anscheinend einige Beispiele, wo Drogen schon legalisiert wurden. Und was könnte man sich jetzt in Deutschland davon abschauen? Oder was müssten wir jetzt auch anders machen, wenn das umgesetzt werden würde?
Ich habe das akustisch den Anfang leider nicht verstanden.
Ja, richtig. Es gab ja einige Beispiele, wo Drogen legalisiert wurden. Und was könnte man praktisch davon lernen?
Es gibt
lernen?
Nur eins.
Okay.
Die Frage war an Pro.
Nee, es gibt, was für ein Land gibt's, wo alle Drogen legalisiert wurden?
Gibt's gar nicht.
In Portugal.
Das Nein, wenn überhaupt.
Okay, also ist nicht legal.
Aber deswegen finde ich das sehr interessant,
Martina. Du bist nicht dran, Alter. Es gibt kein Land, wo es legalisiert wurde.
Ja, das ist leider der Punkt. Wenn es so wäre, wäre schön, können wir aber gar nicht sehen so. Es ist nur entkriminalisiert worden und wir haben da wirklich positive, also wissenschaftlicher Konsens ist, dass es positive Effekte hatte auf die Gesellschaft, auch auf die einzelnen Individuen. Aber eine Entkriminalisierung, die setzt halt nur bei KonsumentInnen an und geht überhaupt nicht in die Produktion und in den Handel und lässt also komplett alle anderen Menschen außen vor.
Wir haben noch 6,5 Minuten. Lasst uns sputen, damit so viele rankommen wie möglich. An wen geht deine Frage?
An Contra, vor allem an Alena mit ihrem verkürzten Beispiel des Opioidenproblems in den USA. Warum schiebst du die Schuld auf die Droge selbst und nicht auf die Mechanismen dahinter?
Ja, das ist ein super guter Punkt. Und ich gebe dir total recht, aber das führt mich immer noch nicht dazu, alle Drogen freizugeben. Überhaupt nicht. Ich sehe, dass die Drogenpolitik in den USA dramatisch gescheitert ist. Ja, und wie das da gelaufen ist, eine Katastrophe. Der War on Drugs hat so viele negative Folgen, da bin ich absolut bei dir, ja. Aber das führt in keiner Weise zu einem Argument dafür, alle Drogen freizugeben. Was? Das ist nochmal die Frage, die ich dir jetzt gerne zurückstellen würde, aber das geht nicht, weil das ist nicht vorgesehen.
Korrekt.
Im Format. Was wird besser, wenn wir das freigeben? Und ich habe noch immer kein Argument gehört.
Wir Vielleicht hörst du sie noch.
Wir können es wiederholen.
Ja. Ihr habt ja ein Abschlussstatement. Da geht's weiter. An wen richtet sich deine Frage?
Okay. Ans Team Contra. Und zwar, wie legitimiert ihr denn eure Autorität generell in dieser Frage? Und findet ihr es nicht ein bisschen paternalistisch zu bestimmen, über andere, was die gebrauchen können, um sich wegzuballern und was nicht?
Paternalismus. Wie wir das eigentlich rechtfertigen, dass wir so paternalistisch sind?
Also als auch studierter Mediziner, der ich neben mir sitze, sage ich dir da drauf, dass ich auch was das Thema Selbstverstümmelung, Selbstzerstörung, aber eben auch den Gebrauch von Drogen angeht, davon ausgehe, dass das Rechte sind, die nur ausgewachsene Menschen angehen. Solange ein Gehirn in der Entwicklung ist, in der Entstehung, und übrigens, da kannst du bestimmt mehr noch dazu sagen als ich, in ganz besonderer Weise anfällig ist, für immer drogenkompatibel umgebaut zu werden und ein Leben lang so zu bleiben, solange würde ich diese Rechte ab 18 sehen. Und das kannst du von mir aus paternalistisch finden, ich nenne das meine Kinder.
Es geht doch gar nicht um die 18.
Ja. Steckt ja der Vaterbegriff drin.
So. Ein drogenkompatibles Hirn.
Leider sind wir dran.
Also das ist
nächste Frage. Gut.
Nächste Frage. Ich darf ja nicht kommentieren, es juckt mich gerade. Aber an wen richtet sich deine Frage?
Ich habe eine Frage an Contra. Welche Unannehmlichkeiten könnten bei einer kompletten Legalisierung nicht durch politische Regulierung umgangen werden?
Ich habe es nicht verstanden. Ja?
Was bei einer
das hat Gehalt, Legalisierung hast du
nicht? Kannst du es nochmal sagen?
Ich habe es selbst aufgeschrieben, weil ich... Welche Unannehmlichkeiten könnten bei einer kompletten Legalisierung nicht durch politische Regulierung umgangen werden?
Das musst du doch die fragen.
Nein, Contra ist gefragt.
Wir wollen keine Legalisierung. Wir müssen nicht darüber nachdenken, was man dann umgeht. Habe ich das falsch verstanden?
Glaube ich so. Das war die Frage an Contra, korrekt?
Ja. Aha. Ihr könnt doch einfach keine Antwort haben.
Also wir hatten eben in der Debatte den Punkt, dass auch unsere geschätzten Diskussionspartner nicht wirklich eine, also dass sie Regulierungen fordern. Hebst Nein. du darauf ab mit der Frage?
Ich heb darauf ab, dass
das habt ihr gesagt.
Eigentlich Nein, eine Legalisierung durch quasi jegliche Regulierung irgendwie in Zaum gehalten werden könnte, oder? Also wenn wir...
Naja, Stand der Debatte ist jetzt, dass auch die Forderung nach Legalisierung auch von euch, wenn ich es recht verstehe, begleitet wird mit neuen Vorschlägen für Regulierung.
Aber zum wir haben Beispiel jetzt keine Preis. Regulierung. Wir haben jetzt keine Regulierung. Wir kriegen gar keine Regulierung, nur wenn wir eine Legalisierung haben. Das ist doch der Punkt. Also dreht jetzt doch das nicht uns um.
Offenbar kommen wir da nicht weiter, tut mir leid. Nächste Frage. Wir haben noch 2,5 Minuten.
Noch nicht.
An wen richtet sich deine Frage?
Ich habe eine Verständnisfrage an die Pro-Seite. Ja. Seid ihr mit euren gesamten Argumenten, die ihr bisher gebracht habt, nicht eher für eine, in Anführungszeichen, legalisierte, diskriminierungsfreie Aufklärungsarbeit für Drogen?
Ach so, ja, Aufklärung. Also, wir sind für evidenzbasierte Aufklärung und diese Programme gibt es. Die schulen junge Menschen in der Risikokompetenz, in der Entscheidungsfindung. Die laufen ein halbes Jahr ungefähr oder länger. Die werden zusammen mit Lehrkräften und WissenschaftlerInnen entwickelt. Und es gibt sogar einen europäischen Strategieplan der EU-Drogenbehörde zusammen mit WissenschaftlerInnen entwickelt, wie Prävention, Aufklärung und so funktionieren kann. So, und manche setzen es um, so, es gibt gute Initiativen, die bringen es voran, aber sie kommen immer wieder an die Grenze der Moralisierung, dass Drogen sind böse, nehmt sie nicht, wenn ihr sie nehmt, dann habt ihr das Strafrecht, die Situation, ihr habt das Risiko, dass, oder also die konkrete Verfolgung, ihr habt das Risiko, dass ihr von Eltern, dass sie sich Angst machen und dass die besser vielleicht, also die junge Leute werden ja unsicher, ob sie mit Erwachsenen, mit den Eltern sprechen können, wenn sie Sanktionen die Folge sind. Sie können von der Schule fliegen, so, sie müssen unsichtbar bleiben und so haben wir das gelernt zu konsumieren, nämlich versteckt, so dass es Erwachsene nicht mitkriegen. Was wir jetzt machen, wir führen eine offene Debatte, wir führen das voran und dann werden wir sofort als diejenigen markiert, die irgendwie verharmlosen oder die ihre Drogenkonsum nicht sehen würden. Aber das Gegenteil ist der Fall, nämlich dass wir den sehen und daraus Konsequenzen ziehen, was wir erlebt haben, wie mit Drogen umgegangen wurde und nicht besonders gut. Und zu uns eine Aufklärung kann funktionieren und die ist wichtig, das kann jetzt schon funktionieren, aber sie wird wegen diesem Paradigma der Drogenprohibition, wir kommen nicht voran, wenn wir diese Idee, Drogen müssen verboten sein und Hauptsache, das ist das allererste, wir setzen uns keine anderen Ziele, sondern das allererste Ziel ist, Drogen, wie sie jetzt sind, wie sie verboten sind, ist erstmal gut und alles andere muss sich unterordnen. Das ist falsch. Das oberste Ziel muss sein, dass Gesundheit, dass Selbstbestimmung, Selbstentfaltung mitsprechen zu können, als Menschen, die Drogenerfahrungen zu haben. Das sind unsere obersten Ziele. Und dann in der zweiten Ebene stellt sich die Frage, welche Programme sinnvoll sind, um das zu erreichen.
Die Zeit ist zwar abgelaufen, aber da wir ansonsten wunderbar in der Zeit sind und ein Unwetter in Dortmund herrscht, das das Spiel unterbrochen hat, für uns, würde ich sagen, wir verlängern diese Runde nochmal um 5 Minuten.
Schade.
Also seid ihr okay damit? Ja. Bitte, an wen richtet sich deine Frage?
An Contra. Was haltet ihr von einem Mittelweg, kein freier Markt, sondern eine strenge Regulierung, die einhergeht mit Prävention und vor allem auch Aufklärung mit Drogenmonopol beim Staat, also dass nur der Staat Drogen abgeben darf?
Ich habe es wieder nicht komplett verstanden.
Es ist leider akustisch wirklich schwer zu verstehen. Das tut uns.
Wir haben keinen Monitor hier.
Ja.
Ich glaube, wir stimmen. Also es geht um Prävention, um Aufklärung, was da unsere Idealvorstellung ist.
Nein, also ob
die Frage war nach einem Drogenmonopol des Staates.
Ja, ob ihr was ihr davon haltet, das Drogenmonopol beim Staat zu behalten ohne freien Markt.
Also ich finde, es gibt eine ganze Reihe von wirklich klugen Zwischenvorschlägen, die wir hier aber heute nicht diskutieren. Das haben wir ja schon mehrfach geklärt, weil sonst wären wir uns, glaube ich, an verschiedenen Stellen durchaus einig. Wir diskutieren die vollständige Freigabe aller Drogen. Es gibt natürlich die Idee, dass man das Ganze ins Medizinsystem überträgt mit einem staatlichen Monopol und dann wirklich sehr, sehr kontrolliert macht. Es gibt die Möglichkeit, dass man das mit harten Altersbeschränkungen irgendwie teillegalisiert. Das sind alles Konzepte, mit denen man sicherlich, wenn man sie verbindet mit Prävention, wenn man sie verbindet mit guten Angeboten, und mit Prävention meine ich natürlich auch eine sehr breite Prävention. Also nicht nur diejenigen, die anfällig sind, sondern dass überhaupt wir ein erstarkendes Bedürfnis haben, Drogen zu nehmen. Das hängt auch damit zusammen, dass viele Leute sich denken, es ist vielleicht besser, high zu sein. Ja, also man muss das wirklich sehr, sehr breit denken. Da bin ich absolut dabei. Aber es bleibt der Punkt. Was hilft es uns, wenn wir alle Drogen freigeben? Tut es nicht. Alle beschränkten Optionen wären für uns, glaube ich, halbwegs im Spiel, wenn sie so flankiert wären. Aber darüber reden wir nicht.
Lass uns ruhig auch dieses Wort freigeben, weil ich merke, dass, als wir vorhin über die These diskutiert haben, was ist denn eigentlich die These, die wir diskutieren? Nicht Freigabe, sondern Legalisierung. Ja. Das ist vielleicht nochmal eine Gelegenheit, weil ich sehe das Problem gerade, das wir haben, dass wir da nicht präzise genug sind. Und das kann uns nochmal hier einen Schritt weiterhelfen. Also gerne macht ihr nochmal da den Punkt, was ihr meint.
Dafür gibt's ja die Abschlussstatements. Wir machen noch 4. Let's go.
Okay, ich wollte nochmal an die Pro-Seite fragen. Woher nehmt ihr nochmal die Gewissheit, dass es nicht zu einem Anstieg von insgesamt Drogenkonsum kommt, wenn ihr alles legalisiert? Nur weil es ein kleines Beispiel mit einer Droge gab, wo es legalisiert wird. Das ist mir noch nicht ganz klar, woher ihr diese Evidenz nehmen sollt, die es ja bisher eigentlich noch gar nicht gibt. Weil im kapitalistischen System würde wahrscheinlich die Nachfrage dann auch versucht werden, erzeugt zu werden, wenn sie noch nicht da ist.
Vielen Dank.
Die Sache ist ja die, mit der Unterschied zwischen Entkriminalisierung und Legalisierung ist, Entkriminalisierung setzt bei uns KonsumentInnen an und dann kannst du eben konsumieren freier, wie du das beispielsweise in Portugal kannst. Und diese Zahlen sind nicht nach oben gegangen. Das heißt, und aber auch in anderen Ländern, wo es zur Teillegalisierung von Cannabis kam und da gab es dann mehr als nur 1, 2, 3, 4 Fälle, sondern einige mehr. Das heißt, da konnten wir auch einfach sehen, dass dann tatsächlich die Nachfrage nicht nach oben gegangen ist. Wir möchten aber nicht nur eine Entkriminalisierung und wir möchten nicht nur an uns KonsumentInnen denken, sondern wir möchten eine Legalisierung, weil es uns auch darum geht, dass wir Handel und Produktion mitdenken, dass wir gar nicht erst den ganzen dreckigen Scheiß kriegen, der die ganzen Menschen überhaupt auch deren Leben fordert. Dass dann wir am Ende wirklich halt von Hunderttausenden Todesopfern sprechen, und zwar Jahr für Jahr für Jahr. Und das ist der Unterschied zwischen Entkriminalisierung und Legalisierung, wo wir halt hingehen wollen. Aber dieser Effekt, so man kann es konsumieren, also da, wo man halt gucken würde und dadurch halt, dass es dann mit einmal nicht mehr strafrechtlich verfolgt würde, das konnte man überprüfen und da konnte man sehen, dass es wirklich nicht nach oben gegangen ist. Selbst bei harten Drogen nicht. Es war ganz am Anfang, gab es einen kurzen kleinen Peak bei Kokain von 1,5%, zum Beispiel in Portugal, aber die Hälfte, also die Todeszahlen sind um 50% eingefallen. Das ist halt der krasse Punkt.
Die drittletzte Frage, bitteschön. An wen richtet sich die?
An Contra, bitte. Momentan ist die Situation wie folgt. Neue psychoaktive Stoffe...
Was ist deine Frage? Nein.
Wie soll Regulation effektiv funktionieren, wenn wir Menschen vor den in der Diskussion genannten Drogen nicht wirklich schützen können, wenn immer wieder neue Drogen auf den Markt kommen, die momentan sowieso schon versucht werden, immer wieder einzudämmen. Der Staat kommt nicht hinterher. Wie kann hier Regulation funktionieren?
Das ist eine fantastische Frage. Fantastische Frage. Die Antwort ist, können wir nicht. Weil die Drogenentwicklung immer weitergeht, das hat das Pro-Team auch schon eben gesagt, und wir in der Drogenentwicklung jetzt auch noch große Schritte nach vorne gegangen sind, weil die immer schneller geworden ist, unter anderem KI-basiert. Das heißt, wir werden Moleküle sehen, die nicht nur 5000 Mal stärker als Heroin sind, sondern 50.000 Mal stärker als Heroin. Und das geht einfach weiter, weil es ja eine menschliche Grundkonstante ist, dass wir über Drogen nachdenken, an Drogen experimentieren und mit Drogen rumspielen. Und es gibt in meiner Wahrnehmung keinen Weg, das zu vermeiden. Und mir graut vor der Idee, dass wir ein kapitalistisches System haben von Drogen, die wir anbieten, die ein Suchtmittel sind. Das wird mir viel zu wenig besprochen. Das ist kein Konsumgut, das ist nicht was, wo ich mal ab und zu, sondern es sind Suchtmittel und die werden immer stärker. Und davor kriegen wir die Leute nicht geschützt.
Vorletzte Frage, an wen richtet sie die?
Meine Frage geht an Friedrich. Du hast ja gerade die Elternperspektive reingebracht und Verbot bedeutet ja auch immer Strafe bei Verstoß gegen das Verbot. Was würdest du dir denn wünschen für die eigenen Kinder, wenn sie drogenabhängig sind? Strafe in Form von Haft, 23 Stunden auf der Zelle, eine Stunde Freigang oder Therapie?
Das ist echt eine krasse Fehldeutung. Also ich habe dir erzählt, dass ich selber in einer so semi-permissiven 70er, 80er Jahre Szene Drogenerfahrungen machen konnte, dass links und rechts von mir ein paar Freunde verloren gegangen sind, gestorben sind, dass ich ein tierisches Schwein hatte in meinem Leben, dass ich jetzt diese eine Hälfte von dem fucking offenbar überdosierten LSD-Trip nicht bekommen habe, dass ich das weggekapselt habe, also auch aus der Verantwortung für Menschen, die dieses Pech haben, bis auf, dass ich die Freundin noch ein paar Mal in der Klapse besucht habe. Und dass diese Wegkapselung weggeplatzt ist, als ich plötzlich ein sehr hohes Involvement natürlich gegenüber meinem Sohn und meiner Tochter hatte. Und wenn in deinem Kopf dann nichts anderes passiert als Strafe und Wegsperren, red mit deinem Therapeuten.
Die letzte Frage des Abends. An wen geht sie?
Einmal an die Kontrapartei.
An wen?
Ihr setzt die Kontrapartei.
Kontra,
genau. Ihr setzt die Freigabe aller Drogen, also ihr setzt die Legalisierung aller Drogen mit einer Freigabe aller Drogen gleich.
Das hat Matthias gesagt, aber.
Habe ich vorhin schon aufgefangen, dass wir da genau sein wollen.
Okay, dann mache ich eine andere Frage. In welcher Welt ist ein...
Eine Frage.
Ja. In welcher Welt ist ein Straßendealer besser als ein Apotheker?
Was? Rezeptsicher?
Schwarzmarktdealer besser als Apotheker. In welcher Welt?
Bitte.
Können wir beides gerne machen, hat mit dem Thema nichts zu tun.
Ja.
Sehr, sehr, sehr viel, doch.
Nö. Also die Naivität, dass nach einer Legalisierung nicht der Kapitalismus, der eine oder andere mag schon seine Erfahrungen damit gemacht haben, sagt, wir haben aber noch was Geileres als das freigegebene Zeug aus der Apotheke, die bringen die auf.
Ich kann es beantworten, Entschuldigung, doch. In welcher Welt ist ein Schwarzmarktdealer besser als ein Apotheker, war die Frage, ja?
Ja.
Ich war auf einem katholischen Internat. Ich hatte Freunde in meiner Umgebung, die es sich zum Sport gemacht haben, mich zu irgendwelchen Drogensachen zu verführen. Und die hätten mir liebend gerne was ins Getränk gemischt, wenn sie es gehabt hätten. Und in der Welt ist die Zugänglichkeit in einer Apotheke,
weil das ist
eindeutig schlechter.
Das ist einfach der falsche Vergleich. Der Straßendealer, das ist das Problem, was wir jetzt haben. Das ist nicht toll. Ja, das haben wir auch nie behauptet. Aber weißt du, wie viele Apotheken wir haben? Stell dir mal vor, in diesen ganzen Apotheken stehen diese ganzen Apotheker und verkaufen das Zeug. Ja. Das ist das, was wir nicht wollen.
Ich muss mir so viel verkneifen heute. Danke. Danke an alle Fragesteller. Es war toll. Leider kann natürlich wieder nicht jeder rankommen. Tut mir leid. Wir kommen zur letzten Runde. Wir brauchen nochmal das Podium. Ihr weiß, ihr kennt das Spiel. Während die Abschlussstatements, die jeweils eine Minute lang sind, laufen, könnt ihr bereits eure Stimme abgeben. Die These ist, alle Drogen legalisieren. Ihr habt bis zu einer Minute nach dem letzten Statement Zeit. Die Pro-Seite beginnt wieder. Abschlussstatements. Bitteschön. Martina. Martina Linatas, bitte. Eine Minute läuft.
Nochmal ganz kurz und lasst uns mal bitte einander gegenüber ehrlich auftreten. Was ist eigentlich das Ziel? Eine drogenfreie Gesellschaft ist unmöglich. Aber genau das hat sich die internationale Gemeinschaft gesteckt und Drogen mit Verboten und harten Strafen mit einem Krieg den Kampf angesagt, der übrigens Billionen Dollar mittlerweile gekostet hat. Es gibt erste Versuche, die Härte der letzten 50 Jahre durch Entkriminalisierung und Teillegalisierung etwas aufzuweichen. Aber wollen wir wirklich nur beim Konsum ansetzen? Nur an die eigene Nase denken? Was ist mit der Produktion und mit dem Handel? Was ist mit dem Krieg gegen die Menschen, mit den Hunderttausenden Toten, mit den Menschenrechten? Was ist mit unseren Kindern und Jugendlichen, den Menschen auf der Straße und all dem gestreckten Mist, den sie aktuell kriegen? Wenn wir nur auf die Entkriminalisierung setzen, ist es das Problem der Hydra. Wir hacken einen Kopf ab und zwei wachsen nach. Wir kennen doch alle die Netflix-Serie Narcos. Mexiko hat Kolumbien den Rang abgelaufen und aus Crack wurde Fentanyl. Ganz gleich, ob man Drogen liebt oder hasst oder ob sie einem egal sind. Wir alle wollen, dass dieser Drogenkrieg ein Ende nimmt. Wenn wir Kinder und Jugendliche und die Schwächsten in der Gesellschaft schützen wollen, brauchen wir eine revolutionäre Drogenpolitik. Eine Politik, die ganzheitlich, wissenschaftlich und menschlich ist. Danke.
Vielen Dank, Martina Linatas. Team Contra. Zum letzten Mal an diesem Abend, Alena Büchs.
Martina hat gesagt, wir brauchen eine Drogenpolitik, die ganzheitlich, wissenschaftlich und menschlich ist. Das sehe ich auch so. Wir haben schlechte Drogenpolitik, die muss unbedingt reformiert werden. Wir müssen die Stigmatisierung loswerden. Wir brauchen sehr, sehr viel mehr präventive Angebote. Wir brauchen sehr viel mehr therapeutische Angebote. Wir brauchen sehr viel mehr Unterstützung und wir brauchen Einhegung von all den geopolitischen Problemen. Was wir nicht brauchen, ist eine Legalisierung. Nichts wird dadurch besser. All das können wir machen, ohne diese harten Sachen zu legalisieren. Und ich sehe überhaupt nicht, was besser wird, wenn wir es legalisieren. Nein, danke.
Wie gesagt, die Abstimmung läuft bereits. Ihr könnt online auf polastrevolution.com abstimmen. Weiter geht's. Morph! Deine Minute läuft.
Also ich würde erstmal argumentieren, Kontrolle ist eine Illusion und so und steht auch irgendwie im Widerspruch zur Menschenwürde, ne? Und alles, was ich hier gehört habe, ist irgendwie, keine Ahnung, die rutschen so ein bisschen rum und schwabeln so rum, aber ich würde mal sagen, selbst in Gefängnissen, ne, wo maximale Kontrolle vorherrscht, selbst da kann Drogenkonsum nicht verhindert werden. Also es ist wirklich komplett naiv, ja, es ist wirklich eine vollständig naive Vorstellung. Und im Moment ist es so, der Staat, wollen wir jetzt mal an den Staat glauben und sein Narrativ, dass er uns beschützen will und so. Er verschwendet übelst viel Ressourcen einfach nur, um seine oberflächlichen Metriken zu hacken, ne? Also die Sache mit den Fallzahlen. Das ist der einzige Organismus, der gerade stattfindet. Und vor über 10 Jahren gab es in England diesen total krassen Fall. Da waren 13 Obdachlose, die haben die Verwaltung jeweils 400.000 Pfund pro Monat pro Obdachlosen gekostet. Ja, die waren einfach sehr hartnäckig. Und stellt euch vor, was die Lösung war. Sie haben festgestellt, ey, wir könnten denen einfach mal helfen. Und dann haben die denen über Streetworker 3.000 Pfund pro Monat rübergereicht. Die haben das meistens gar nicht gebraucht, das Budget. Und nach ein paar Jahren haben sich eigentlich alle irgendwo eingekriegt und aus ihrem Elend befreit. Ja? Und danach haben die auch nicht mehr 400.000 Pfund gekostet. Ja, also
Ich würde einfach argumentieren, ein weniger restriktiver Staat, der Menschen unterstützt und nicht einfach nur deren Elend verwaltet, der würde tatsächlich helfen. Das geht hier zur Schutzpflicht, von der Alena auch geredet hat. Und im Moment machen wir halt einfach nur die Augen zu. Ne? Der Staat kümmert sich gar nicht oder wenig oder sagen wir mal so, ich nehme es ihm nicht ab. Und das könnte auch ein kulturelles Bewusstsein schaffen, einfach weil man Menschen rüberreicht, die Fähigkeit mal und Freiräume und Kapazitäten freiräumt, Probleme für ihre Lösungen zu finden, Lösungen für ihre Probleme zu finden und so. Und es geht natürlich darum, Menschen zu emanzipieren. Ne? Und das würde übrigens auch super in unseren Diskurs passen, von wegen, wir haben ja hier eigentlich diese bürgerliche Erzählung über die Demokratie. Wie soll das eigentlich gehen, wenn wir da ständig dieses Elend verwalten? Ich hoffe, ihr erkennt den Widerspruch.
Vielen Dank, Morf. Wir hören zum letzten Mal an diesem Abend den wundervollen Matthias Ringer.
Ich möchte euch für die Abstimmung jetzt gerne nochmal wirklich auf die genaue These aufmerksam machen, dass ihr euch daran erinnert. Das ist so wichtig, weil sie eben nicht lautet, wir wollen eine bessere Drogenpolitik. Da hätten wir kein Pro-Contra hier. Sie lautet nicht, der Status quo ist toll. Sie lautet, dass alle Drogen legalisiert werden sollen. Und ich habe nach wie vor ein Glaubwürdigkeitsproblem damit, weil wir haben über sehr viele Dinge geredet. Ich finde diese Arbeit unglaublich toll. Ich finde die Vorschläge, die wir auch teilweise von euch gehört haben, was besser werden könnte. Ja, alles gut. Das ist nicht die These. Das ist nicht die These. Ich habe ein Glaubwürdigkeitsproblem damit, dass das der Schritt ist, der uns zu all diesen Dingen führt, die wir toll finden, dass wir Stimmen hören, die gehört werden müssen. I'm not convinced, sagte der konservative Joschka Fischer.
Sehr gut. Sehr gut. Wir hören zum letzten Mal die Pro-Seite. Die Abstimmung läuft, wie ihr wisst. Filine, deine Zeit läuft.
Also wir wollen unsere Position nicht absprechen lassen. Es ist genau das, was wir sagen, aber die Position ist, wir sind auf der Seite der Legalisierung, legalen Regulierung, wie auch immer wir sie gestalten. Und das ist die Seite des Verbots, die bereit ist, abzumildern und zu sagen, nee, bei den Konsumierenden sind wir nicht so streng, da müssen wir drüber sprechen, wir müssen über das eine oder andere sprechen, aber es ist die Position, das Status quo. So. Dass ein bisschen angepasst wird und verbessert und verbessert wird. So. Und wir sind diejenigen, die auch über den Handel sprechen und nicht nur über die Konsumierenden. Worüber wir auch sprechen, oder nochmal, was ich nochmal klarstellen möchte, ist, was Drogen sind. Denn Drogen machen uns nicht zu Zombies, machen uns nicht zu denjenigen, die gerade zu dem greifen, was irgendwie zugänglich ist oder vielleicht mal besser, mal schlechter verfügbar ist. Übrigens unter den jetzigen Umständen schon längst. Nur ganz wenige Menschen in der Gesellschaft haben überhaupt ein Interesse an bestimmten Drogen, obwohl es sich sehr viel rumspricht, was es so gibt. So, es sind sehr wenige Menschen und die meisten sind mit Alkohol und Cannabis und sonst was zufrieden und haben überhaupt keinen Bedarf an den anderen Sachen. Aber die Kriminalisierung ist real und der illegale Markt ist real und alles, und es wächst, sowohl die Strafverfolgung wächst, als auch die illegale Ökonomie und deren Macht wächst und die Gewalt darin. Okay, jetzt habe ich nur wenig Zeit. Ich hatte hier eigentlich vorbereitet eine Danksagung und ich kürze sie jetzt sehr stark ab, weil ich stehe hier nicht alleine von dem Wissen, was ich mir irgendwie selber erarbeitet habe, sondern ich stehe an der Tradition von Menschen, von denen ich gelernt habe und mit denen ich zusammenarbeite, mit denen wir an einer offenen und ehrlichen und informierten Debatte heute sprechen und natürlich auch gerne noch weiter. So. Ich danke dem Yes-Bundesverband, der Deutschen AIDS-Hilfe und den Konsumierenden aller illegalen Drogen und der Cannabis-Communities, die auf den Straßen, im Internet und in Community-Projekten und im Gespräch mit Abgeordneten und mit der Wissenschaft und mit sonst wem das Thema der Drogenpolitik zunehmend auch offen und ehrlich darlegen. Und ich danke unseren Peers in den Niederlanden, in Kolumbien, in den USA und Aktivistinnen aller Länder der Welt. Grüße gehen raus an meine Initiative, an die My Brahma Choice Initiative und unsere MitstreiterInnen, die gespannt auf das Ergebnis nun warten. Liebes Publikum, wir auf der Pro-Seite laden euch ein, euch unserer Haltung, unserer Offenheit und unserer informierten Orientierung an funktionierenden Lösungen euch anzuschließen. Stimmt für uns, stimmt für ja.
Danke, Feline Edbauer. Jetzt kommt Friedrich Köppersbusch zum letzten Mal, du bekommst auch eine liberale Einschätzung von mir, wie viel Zeit du überziehen darfst. Viel Spaß.
Getreu dem großen Karl Valentin, es ist alles gesagt, nur noch nicht von allen, fand ich's eine aufregende, auffüllende Debatte heute zu dieser Forderung. Und erbracht hat die Debatte für mich, hier sitzen drei Regulierer, da sitzen drei Regulierer. Also richtig passend tut's auf keine Seite. Und auch euch ist ja klar, und das habt ihr auch formuliert, dass ihr schützenswerte Menschen seht, dass ihr den Weg über eine Freigabe als einen Weg zu einer besseren Regulierung seht. Wir wünschen uns auch eine bessere Regulierung. Also dass alles das, was kritisiert wurde, was an Machtstaat, an Kontrollstaat, an Justiz, an Kriminalisierung mit heutigen Drogenpolitik einhergeht, weg muss. Ja, wir würden uns nur nicht dieses schwere Ding ans Bein binden, damit wir garantiert die reaktionäre Bevölkerungsmehrheit gegen uns haben und mit einer Parole wie völlige Freigabe vor allen Dingen dafür sorgen, dass sich gar nichts ändert. Deswegen auch von mir nochmal der Hinweis, es wird Regulierung geben, nach euren Vorstellungen, nach unseren Vorstellungen. Die völlige Freigabe wird von allen Sechsen hier oben abgelehnt. Danke.
Die Abstimmung läuft. Ihr habt nur eine Minute. Währenddessen bedanken Friedrich und ich uns bei den ProduzentInnen dieses Abends. Ihr konntet ja nicht nur euch ein Ticket kaufen, sondern uns dazu noch 20 Euro, 50 Euro, sogar 100 Euro geben.
Thilo.
Thilo. Ja. Drogendealer. Ich habe keine Position bei dieser Debatte. Friedrich, bist du bereit? Magst du kurz vorkommen? Diese Leute, diese Menschen sind hier im Saal, wie ich davon ausgehe. Und wir bedanken uns ganz herzlich bei Thomas Lobig.
Thomas. Okay. Mike Kubacki.
Marc Schäfer.
Manuela Rabe.
Dirk Fiege.
Meli Akjasilaria.
Laurenz Beste.
Carlo André Müngersdorf.
Valentin Bechtold.
Franziska Martin.
Anja C. Wagner.
Anna Hummel.
Matthias Schmidtke.
Florian Witschers.
Eduard May.
Alexander Schmielowitz.
Hannes Lenzen, dankeschön.
Janko Trinks.
Thorsten Lütten.
Thilo Reinhold.
Tim Radatz.
Ali Badakhshan.
Ariam Hadic.
Rad Julius Wolf.
Andreas Hübner.
Ela Duka.
Thomas Windisch.
Fabian. Thomas. Fabian Essig.
Ellen Fiedelmeier.
Jan Hanten.
Paul Wilbert.
Dirk Fiege.
Friedrich Meinke.
Guter Vorname. Reinhold Slommer.
Robert May, dankeschön.
Vincent König.
Kerstin Fleischner.
Steffen Heinrich.
Jenna Dombrowski.
Florian Gröning.
Andi Renner.
Oliver Kubisch.
Kai Jedrzejewski.
Olli. Dennis Brücher.
Stefan Krüger.
The one and only Jörn Kußmann.
Dirk Naumann.
Till Schwarz.
Daniel Balzer.
Andreas Nguyen.
Tatjana Matter, dankeschön.
Sascha Fuchs.
Julian Hattenbach.
Frank Erhard Gudra.
Maria Kemper.
Nikolai Frede.
Endre Baller.
Du hast mehr als
ich. Und Tom Racco. Vielen Dank.
Dankeschön euch. Danke. Ohne euch wäre es nicht gegangen. Danke.
Könnten wir vielleicht schon mal das Pult loswerden? Ich erinnere nochmal dran, die Stimmung im Saal vor der Debatte war 43% pro Legalisierung und 57% kontra. Ich bin gespannt, was das Ergebnis ist. Kira Müller, Redakteurin bei Jung Naiv. Für Pro haben 29% von euch gestimmt. Für Contra 71, damit haben Contra gewonnen.
Alina, das war ein Dank für dir. Mathis.
Kommt nach vorne. Klares Ergebnis. Alena Büx bleibt weiterhin ungeschlagen. Jesus Christ.
Ja, Glückwunsch.
Wir bedanken uns alle bitte bei Feline Edbauer. Martina Linatas. Der Mann, der nur Morph genannt werden möchte. Ich bedanke mich fürs Double Duty bei Matthias Renger. Danke an Alena Büx. Und vielen Dank an Freddy Köppersbusch. Wir haben ja noch drei Diskutanten von vorhin hinter der Bühne, die dürfen jetzt auch gerne nach vorne kommen. Brent wird noch ein einziges Lied spielen, dann sind wir durch. Wir werden nicht singen, keine Sorge. Aber bevor es losgeht mit your last song, hold on, one more thing. Wir kommen nächstes Jahr wieder. Wir machen wieder eine Palastrevolution am 14. Juni 2025 und ihr könnt ab sofort eure Tickets kaufen.
Oh, coole Scheiße.
Hallo, Axel.
Hi, Axel aus Wolfsburg.
Wie ihr merkt,
ich kann das bei allen, aber ich mach's jetzt nur bei dir.
Wie ihr merkt, das macht uns hier wahnsinnig Spaß.
Ja.
Friedrich und ich waren und sind davon überzeugt, dass es so eine Oxford-Debatte, dass es sowas in der deutschen Öffentlichkeit braucht. Wir werden das so lange machen, bis das irgendwann im Fernsehen läuft. Hast du jetzt davon?
Ja, weiß ich.
Ich bedanke mich bei allen, die gekommen sind. Trotz Fußball, trotz schlechtem Wetter oder trotz zu gutem Wetter. Ihr wart toll, kommt nächstes Jahr wieder. Danke an alle, die mitgemacht haben. Danke an Hans. Hans ist es. Wo ist Hans? Danke an Aishan. Und Brent.
Ja.
The floor is yours.
Da sehen wir uns alle an der Hände und verbeugen uns. So gehört sich das.
Danke für den Gag. Aishan ist auch da. Aishan Malonda. Und alle, die sich aber jetzt gar nicht trauen, auf die Bühne zu kommen, die hinter den Kulissen arbeiten, die das hier alles möglich gemacht haben. Dankeschön, schönen Abend. Ciao. Ich soll auch noch sagen, falls ihr jetzt schon bucht, dann bekommt ihr 5 Euro Frühbucher-Rabatt. Wie bitte? Ja, bis das YouTube-Video online geht, habt ihr Frühbucher-Rabatt. Dankeschön, bis nächstes Jahr.
Perfect timing. Thanks. You did it.